RSO im Gespräch.
Vor 10 Jahren, am 12. Mai 2014, ist Hans-Rudi Giger gestorben. Der Bündner Künstler ist 74 geworden. Ich selber habe ihn nie kennengelernt, dafür aber meine zwei Gäste umso besser. Ganz herzlich willkommen, Mia Bonzanigo und Charlie Bieler zu dem RSO im Gespräch.
Hoi Katharina, ich bin Mia. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir dir ein bisschen von unserer Geschichte erzählen.
Katharina, wir haben schon mehr zusammen gemacht, aber das ist etwas ganz Besonderes, weil es ist garantiert sicher das letzte Buch, das ich mitgemacht habe. Und ich habe es nicht allein gemacht, sondern wir haben es das dritte gemacht.
Auf das, Charlie, kommen wir noch ganz sicher. Ich möchte gerade zum Anfang des Gesprächs noch mal zurückgehen. An den 12. Mai 2014. Könnt ihr euch noch erinnern, wo ihr seid und wie ihr vom Tod von Hans-Rudi Giger erfahren habt, Mia?
Ja, ich mag mich sehr gut erinnern. Wir waren auf dem Heimweg von Zürich im Zug gesessen. Und dann hat uns ein Freund von Hans-Rudi, der HHK, der ist leider auch schon verstorben, hat uns angerufen und hat gesagt, der Hans-Rudi sei die Strecken abgefallen und er habe eben nicht überlebt. Er sei jetzt gerade vor 2 Stunden gestorben.
Ein Schockmoment für dich?
Ja, ziemlich, ja. Weil also, so etwas hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Weil er ist ja doch erst 74 gewesen.
Charlie, was hast du an den 12. Mai für Erinnerungen?
Ich bin natürlich neben der Mia gesessen im Zug. Sie hat das Handy abgenommen, ist bleich geworden, hat aufgehängt, hat irgendetwas gesagt. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann hat sie mir gesagt, der Hans-Rudi sei gestorben.
Ich habe ein bisschen nachgelesen aus dieser Zeit. Also die Berichterstattung war riesig, was dann da auch wieder alles berichtet worden ist. Aber schön ist jetzt eigentlich, darf ich mit euch zwei viel weiter in die Geschichte zurückgehen vom Hans-Rudi Giger. Und die fällt eigentlich bei dir an, Charlie. Du bist in der gleichen Gasse aufgewachsen wie der Hans-Rudi Giger, in der Storchengasse zu Chur. Und ich habe irgendwo von dir nachgelesen, du bist so 8 Jahre jünger, ein 48er, aber der Hans-Rudi, der ist von dort mal als Original in der Gasse von Chur.
Also ich bin gerade um eine Ecke aufgewachsen. Er ist aufgewachsen an der Storchengasse 17 und ich Fazerolgasse 1. Das heisst aber heute Gigerplatz, wo heute der Gigerbrunnen ist. Dort bin ich aufgewachsen. Und ich habe eigentlich die Eltern von Hans-Rudi besser kennt als ihn selber, weil ich bin immer in die Apotheke gegangen, für 5 Rappen so ein Holzstängel posten. Und ihn habe ich eigentlich als Bub, als Kind kennengelernt am Storchenbrunnen, weil wir Kinder haben dort immer Bienen gerettet im Sommer. Da hat es noch Bienen in der Stadt, jetzt gibt es keine mehr. Und dann haben wir die Bienen auf den Brunnenrand getan, damit die Sonne die erwärmt und sie wieder fliegen können. Und etwa die erste Hans-Rudi hergekommen mit seinem schwarzen Mantel, wahrscheinlich meistens auf dem Weg nach Zürich, und hat gesagt, was machen denn ihr da? Und dann haben wir gesagt, mit dem Bienen retten.
Hat er geschmunzelt oder hat er einfach geschmunzelt und kommentarlos das so angehört?
Also wie ich ihn nachher kennengelernt habe, was dort war, weiss ich nicht mehr, aber er hat das sicher geschmunzelt.
Gut, das wären also die ersten Erinnerungen jetzt eigentlich an den Hans-Rudi Giger. Also da sind wir so in den 50er, späte 50er Jahre in Chur umeinander. Und Mia, dafür ist deine Beziehung zum Hans-Rudi Giger, würde ich mal sagen, intensiver gewesen, eine Liebesbeziehung.
Ja, ich habe ihn kurz vor Weihnachten 1977 kennengelernt. Und wir haben dann irgendwann mal gemacht, geheiratet. Und im 82 haben wir uns aber scheiden lassen. Und dann habe ich aber noch bis im Jahr 2000 mit ihm zusammengearbeitet.
Sag mal, kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, wo du den Hans-Rudi siehst? Und in welchem Umfeld war das?
Also ich hatte damals einen Freund gehabt, und das war ein absoluter Giger-Fan. Und der hat mich jeden Abend gezwungen, irgendwie Giger-Bücher anzuschauen. Ich hatte also satt gehabt. Und dann hat er mir eröffnet, dass am kommenden Donnerstag Vernissage ist mit vom Hans-Rudi und dass er dort hingehen will. Da sind wir dann hingegangen und er war der Erste, der vor der Tür gestanden ist. Ich habe mich geschämt, weil ich fand, man geht doch nicht einfach irgendwie schon um 6 Uhr an eine Vernissage. Auf jeden Fall, der Hans-Rudi war noch nicht dort. Und dann war dort eine Dame und die hat meinen Ring angeschaut. Ich hatte so einen breiten Goldring angehabt. Und dann hat sie mich gefragt, was das für eine Bedeutung hätte. Und dann hat sie gesagt, das sei mein Männersammelring. Und ja, wie sie das müssen verstehen, dann geht jeder, der mehr als 6 Monate mit mir aushält, ich komme drauf. Und dann nachher hat sie mich so angeschaut und dann nach meinem Freund angeschaut und hat gesagt, aber ich muss jetzt nicht meinen, der komme drauf, sondern der, der jetzt hineinkomme. Und dort an der Tür war eine Traube und mitten drin der Hansrudi. Und dann habe ich mich dann ein bisschen zurückgezogen, ich habe mich auf eine Heizung niedergelassen und er hat dann zuerst die Dame begrüßt und dann ist er zu mir gekommen und hat einen Handkuss mir gegeben. Und dann nachher hat er sich mit den anderen Leuten gewidmet und nachher sind wir im Exer gewesen, das war damals ein Restaurant gewesen, in der Nähe von der Galerie. Und dann haben wir gemerkt, er ist müde und er hat so den Kopf aufgestützt, hat auch die Finger so ein bisschen gespreizt gehabt. Und ich habe immer gemerkt, dass er mich beobachtet. Und dann hat mein Freund die Idee gehabt, man könnte noch ein paar Leute zu uns einladen, unter anderem den Hans-Rudi. Und dann wusste ich, jetzt muss ich in den Service, weil wir nicht so viele Gläser hatten. Ich bin dann immer hin und her und habe Gläser abgewaschen. Plötzlich habe ich den Hans-Rudi aus dem WC rausgekommen. Dann steht er vor mich an und sagt, weißt du eigentlich, warum ich da bin? Und ich habe gesagt, ja, weil mein Freund ihn eingeladen hat. Und dann sagt er, nein, nur wegen dir. Und da habe ich dann nicht so recht gewusst, dass ich damit anfangen will. Und dann haben wir uns dann wieder gesehen, lustigerweise 3-mal hintereinander. Und bevor dass wir uns dann in die Weihnachtsferien verabschiedet haben, hatten wir noch ein kleines Röhrchen in die Hand gedruckt mit all seinen Telefonnummern. Und dann nachher hat es einen Anlass dann gegeben, dass ich ihm anrufen im Namen von der Gastgeberin. Und dort hat dann unsere Geschichte angefangen.
Ist ein Amour-Fou gsi?
Also Amour-Fou, absolut, ja.
Und so die jetzt so voll, die jetzt voll getroffen, voll lebensfilm und voll gerade so. Aber lieber auf den ersten Blick eher beim Hans-Rudi in dem Fall?
Nein, es hat vice versa genauso funktioniert.
Und du hast alles stehen und liegen lassen, ja. Aus der Beziehung raus?
Alles stehen und liegen lassen.
Die Kunst, die er gemacht hat, mit der bist du in dem Fall schon eigentlich recht eng verbunden gsi.
Es war mir immer gerade sofort vertraut gsi, weil ich einfach wirklich also dabei war, wie es entstanden ist, weil ich ihm sehr oft vorgelesen und das hat ihn scheinbar inspiriert. Und ich bin auf den Stegen gesessen, meistens nachts, und er hat sich Bücher ausgelesen und ich habe ihm die vorgelesen und dann ist das aus meinem Maul raus, in die Luft, zu ihm über, in seinen Kopf und von seinem Kopf in seine Hand und aufs Bild und nachher ist es bei anderen fremden Leuten an der Wand gehangen.
Wie hat er das mal geschafft? Mit Dusch oder schon dort
mit der Spritzpistole? Mit der Spritzpistole, ja. Er hat in den Anfang, als ich ihn kennt habe, ausschließlich mit der Spritzpistole geschafft.
Weißt du, ich finde es schon verrückt. Wenn wir jetzt so die Bilder von heute anschauen, dann kommt einem ja schon zu Grusel. Oder? Das ist ja auch die ganze Idee hinter dem Ganzen hin. Aber ich glaube, er war überhaupt nicht so gewesen.
Nein, er war überhaupt kein gruseliger Mensch gewesen. Wenn wir die Bilder im Kopf haben, die er gemalt hat, dann kommen wir heute zum Psychiater. Und der ist dann nicht entsetzt, wenn man ihm die Bilder irgendwie erzählt. Und er hat einfach die Fähigkeit gehabt und vielleicht auch eine Art Kindlichkeit, wo er sich nicht geschämt hat, das, was er als erschreckend empfunden hat, zu malen. Und eben auch die Fähigkeit, oder? Dass es eben wirklich wahnsinnig faszinierende Bilder gibt, die eben viele Leute faszinieren, weil sie haben das Gefühl, er reißt ihnen einen Vorhang auf und er versteht sie. Darum hat er so viele junge Anhänger auch, die in der heutigen Welt wahrscheinlich oder auch schon damals in dieser Welt einfach ihre Probleme hatten und niemandem konnte erklären, vor was sie eigentlich Angst haben. Er hat Brücken gebaut.
Er ist so ein Gespräch heute aus Anlass zum 10. Todestag von Hans-Rudi Giger. Ich bin hier bei Mia Bonzanigo und beim Charlie Bieler daheim. Ich darf das Gespräch aufzeichnen. Du hast ja verrückte Zeiten eigentlich erlebt mit dem Hans-Rudi. Vorher hast du gerade sehr schön geschildert, Mia, wie ihr euch kennengelernt habt. Und dort ist ja eigentlich genauso, eben 77 hast du gesagt, sind ja zusammengekommen. Wahnsinnsjahr, Wahnsinnsschaffensjahr gewesen, Schaffensmonat auch, muss man sagen. Ihr seid ja miteinander dann auch auf London und habt dort einen Alien-Film in den Studios in London miteinander geschafft. Und du hast auch zünftig mitgeschafft in dem ganzen Projekt.
Ja, es war so, dass ich damals noch bei einem Fotograf geschafft habe. Wir waren noch nicht lange zusammen. Und dann ruft er mir an und sagt, du musst künden. Und ich habe gesagt, ja, wieso muss ich jetzt künden? Und dann sagt er, Hollywood hat angerufen. Und ich natürlich lächle, weil also bei uns in Zürich hat man dann gesagt, Hollywood hat angerufen, so andere Worte, träumen weiter, oder? Und dann sagt er, nein, tatsächlich, es ist so. Und du musst mir helfen, ich komme nicht zur Rand mit denen. Es kommen drei von Hollywood. Und dann bin ich dann am Abend heim. Und dann hat er mir eben erklärt, dass der Ridley Scott, der Dan O'Bannon und der Gordon Carroll nach Oerlikon kommen und eben mit uns wollen das Projekt von Alien besprechen. Ja gut, ich konnte nicht so gut Englisch können, der Hans wollte noch viel weniger Englisch. Aber irgendwie mit Händen und Füßen und irgendwie haben wir es dann geschafft. Und dann hat der Hans wollte sehr lange noch in Zürich gearbeitet an den Bildern. Und die hat er dann nicht mehr nach London bringen, damit sie die Bilder anschauen können. Und sie haben gefunden, er soll weitermachen. Dann haben wir mal eine Weile lang in London arbeiten. Da haben wir eine lustige Wohnung gehabt. Und dann hat es dann geheißen, jetzt müssen wir aufs Set. Und da waren wir 5 Monate auf dem Set gewesen. Ich habe geholfen modellieren. Ich war der einzige Dreckspatz gewesen, weiblicher Natur auf dem Set. Überhaupt im ganzen Studio. Alle anderen Fräulein haben High Heels angehabt, rote Fingernägel, rote Lippenstift und anständige Frisur. Und ich hatte immer Gips in der Frisur, Dreck unter den Fingernägeln und barfuß. Am Anfang haben dann die Rigger, die in dem grossen Stage, wo wir gearbeitet haben, haben dann gar nicht lässig gefunden, dass ich da war. Sie haben gefunden, eine Frau, nein. Und dann haben sie immer am 9. ihren heiligen Moment gehabt, Tea Time. Die ersten 3 Tage haben sie alleine Tee getrunken und dann habe ich plötzlich mal irgendwie gehört, Mia, Tea is ready. Und dann habe ich auch dazu gehört. Ja, der Hans-Rudi hat mir eine Kamera in die Hand gedruckt und eine Filmkamera und hat gesagt, Film und fotografieren, wir machen dann einen Film und ein Buch daraus. Und dann musste ich ein bisschen schwitzen, weil ich weder wusste, wie man fotografiert, noch wie man filmt. Und der Hans war einfach überzeugt, dass ich das kann. Und hat tatsächlich einen Film gegeben. Gut, ich, nicht allein. Der Hans hatte dort einen Freund gehabt, und zwar der Jacques Widmer von Basel. Und der ist dann auch 2-3 Mal übergekommen und hat gefilmt. Er war ein Profi gewesen, aber es hat dann mit meinem Film hat's dann irgendwie etwas rechts gegeben.
Das finde ich schon noch Wahnsinn, oder? Also eben die Figuren, die man sieht in dem Film, so, das ist ja, das ist damals so nichts mit Computer gemacht, oder? Das haben ja wirklich alles eigentlich erschaffen, oder ist da auch schon mit Hilfe von Computer aber nichts gemacht, oder?
Nein.
Eins zu eins alles einmal gemacht worden?
Ja, das ist alles von Hand modelliert worden. Und ja, also wir haben etwas modelliert, dann ist das in Stückchen geschnitten worden, dann ist das ausgemessen worden, vergrößert worden. Dann nachher hat man irgendwie Holzgestell gemacht und dann mit Styropor hat man das ausgefüllt und dann angemalt und zusammengeschoben und gemacht und tun.
Wahnsinnig viel Arbeit im Ganzen.
Wahnsinnig viel Arbeit, ja.
Ich denke auch nicht, Oma Schusch ist denn eigentlich für den Film aus 1979, für den Alien-Film, für den ersten Alien-Film 1980, der Oscar vergeben worden an den Hans-Rudi Giger für beste visuelle Effekte in dem Science-Fiction-Horrorfilm. Und ist dann eigentlich auch so, wie bis der Mutterfilm von all diesen Science-Fiction-Horrorfilmen, die dann nachher aufgekommen sind. Du bist an dieser Oscar-Preisverleihung in Los Angeles dabei gewesen, im 1980. Nur mal ganz kurz, das war sicher ein cooler Moment.
Ja, also zuerst einmal ein anstrengender Moment. Weil es hat, also wir waren dort mit dem Uri Steindle, das war der Manager von Hans-Rudi in Zürich, und mit dem Bijan Alam von Paris. Und der Bijan Alam, der wusste, wie man sich an solchen Festivitäten benimmt und was man anlegt. Und dann hat er da Tuxedos für alle besorgt. Oder?
Also
ein Freck, also ein Smoking. Mhm. Mit Kummerbund und allen Schikanen. Und als Hans heute das gesehen hat, hat er schon mal einen Schreckenschrei ausgestoßen. Das lege ich nicht an, da verstecke ich. Und so, wir haben ihn fast auf Knien müssen bitten, dass er das anlegt, damit er dort rein. Und ich hatte ein Kleid von meiner Schwiegermutter. Ein wunderbares Abendkleid. Und habe mich dann auch selber gebüschelt und geschminkt. Und dann haben den Federboa hatte ich natürlich gehabt. Und dann haben wir vor dem Haus, vor dem Hotel auf die Limousine gewartet und dann war ein bisschen Wind gewesen. Und ich hatte natürlich prompt meine Federboa im Auge gehabt. Eine Seite vom Make-up völlig verschmiert, das musste ich dann reparieren auf dem Weg in das Chandler-Pavillon, wo die Oscar-Verleihung war. Und dann nachher sind wir dort auf einem roten Teppich, links und rechts hat er so eine Empore gehabt, da, wie der Hallenstadion. Und dort haben sie viele Leute gehabt, die haben alle geschrien, ist gleich, wer unten durchgelaufen ist, hauptsächlich auf dem roten Teppich gewesen. Und ich hatte so Schuhe gehabt, so ein bisschen griechisch, mit Schnürchen bis an die Knie rauf, so gebunden. Und ich merke plötzlich, auch jetzt geht mir ein Schuh auf dem roten Teppich. Der Hans-Rudi hat sich dann ziemlich verschämt abgewendet. Und der Bijan hat mir ganz herzig den Rock bis an die Knie aufgelupft. Und der Uli ist vor mich angeknündelt und hat mir meinen Schuh wieder gebunden. Es war filmreif. Und dann sind wir dann innen. Und dann ist dort der Carlo Rambaldi immer auf und runter gelaufen, auf und runter. Der Carlo Rambaldi hat schon mal einen Oscar bekommen. Und zwar für den King Kong. Er hat den mechanisiert. Er war ein Italiener. Er ist immer auf und runter gelaufen. Und dann bin ich zu ihm und gesagt, was läufst du wie der Tiger im Käfig? Dann sagt er, ja, er hat eben beim letzten Mal, als er einen Oscar bekommen hat, hat er nur gesagt, thank you. Und dann hat seine Frau ihn zusammengeschissen und hat gesagt, du musst ein bisschen mehr sagen, du musst ein bisschen enthusiastisch sein. Und dann, nachdem er den Oscar bekommen hat, hat er gesagt, thank you very much. Und der Hans hat ja dann nicht viel mehr gesagt.
Das wollte ich jetzt fragen, hätte er etwas dran gehabt?
Nein, er hat keinen Wankt, er hat nur irgendwie völlig...
Ich weiß genau, was er gesagt hat. Ich habe das noch gesehen im Fernsehen. Und er hat genau drei Worte gesagt. Thank you for that.
Hast du das live geschaut?
Das habe ich live geschaut, ja.
Das habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich bin hinten in der Sitzreihe war. Ich musste dann fast vorher schupfen, weil er ist wie festgeklemmt auf dem Stuhl gesessen, wo sein Name ausgerufen worden ist. Und dann musste ich dann sagen, hey, du musst führen. Und dann hat er gesagt, was? Ich? Und dann ist er aufgestanden und ist führen. Und dann habe ich ihn dann lange nicht mehr gesehen, weil dann hat er die Fresse schier gefressen.
Ja. Das glaube ich eben, weil bis dorthin bist du eigentlich erst nominiert und dann der Verleih kommt dann auswählen von diesen Nominierten. Ja, ein Wahnsinnsmoment, da hat der Bub aus Chur, zum Teil auch aus Flims oder Hollywood zu Ehren. Der Hans-Rudi Giger ist bis heute der einzige Bündner, der einen Oscar gekriegt hat. Die Schweizer hat es eine Handvoll oder auch ein bisschen mehr, aber auch noch nicht verrückt viel.
Ja, er ist sicher der erste Bündner und wird wahrscheinlich lange der einzige bleiben. Und ich habe letztes Jahr mal in einer Zeitung gelesen, ich weiss nicht mehr in welcher oder in einem Heftli, dass die Amerikaner, das amerikanische Volk, die Leute kennen eigentlich nur zwei Schweizer. Also der Roger Federer und der Hans-Rudi Giger. Und ich habe dann auch gesagt, Heidi kennen sie wahrscheinlich auch noch.
Ja, also wirklich gesponnen, was da passiert ist. Und ich finde das schon Wahnsinn, du bist dort mit dabei gewesen, Mia.
Was ein Kult getrieben wird mit dem Oscar, wir haben den Andy Illion getroffen und er hat uns zum Essen eingeladen, aber wir hatten keine Dollars mehr gehabt und mussten mit einer Tausendernote auf eine Bank gehen. Und dann haben sie uns die Tausendernoten wechseln. Und dann nachher sind sie hin und her und haben die Tausendernoten von hinten, von oben, von unten angeschaut, haben dann wieder jemanden dazugeholt, haben auch die 80 und so weiter und so fort. Und dann nachher habe ich dann einfach gefunden, so, jetzt muss der Oscar ran. Und dann habe ich den Oscar dort so auf den Tresen gestellt. Und dann ist das Geschrei losgegangen. Alle Damen sind von da irgendwie hinten vorgerannt und haben den geküsst und geherzt. Und plötzlich sind dann die 1000 Schweizer Franken in Dollar gewechselt.
Unglaublich, was das Männchen für eine Magie kann auslösen oder plötzlich halt zum Rollleben bringen, was gehebt hat. Genau. Mia, du bist, wie du gesagt hast, bis 82 mit Hans-Rudi Giger verheiratet gewesen. Ja. Und nachher bist du 20 Jahre lang seine Assistentin geblieben. Ja. Was hast du zwischen euch zwei, dass das gegangen ist? Das ist auch nicht selbstverständlich. Eben nach so einer Amour-Fou.
Ja, wir haben uns dann einfach aus persönlichen Gründen haben wir dann gefunden, wir wollen nicht mehr verheiratet sein. Aber das will ich da nicht weiter erörtern. Aber ich habe natürlich alles gewusst, wie es geht, wie es funktioniert, wer unsere Kunden sind. Ich habe den Hans-Rudi gekannt und dann hat sich das mit, gut, es hat zwei Unterbrüche gegeben, aber er hat dann immer wieder wollen, dass ich zurückkomme. Und er hat dann auch irgendwie in der Zwischenzeit dann nachher feste Freundinnen gehabt. Er hatte auch eine Lebenspartnerin gehabt, während dieser Zeit, mit 3 Jahren, Sandra Beretta. Die ist jetzt heute Co-Direktorin vom Giger-Museum und macht das super. Aber eben mir, das hat nicht damit zu tun gehabt, dass ich für ihn gearbeitet habe, oder? Weil sie hat andere Sachen gemacht. Sie hat 2 wunderschöne Kunstbücher von ihm, für ihn gemacht, weil sie ist eine ganz begnadete Grafikerin. Sie hat übrigens für den Fernsehen gearbeitet und hat dann genug mit diesen Büchern zu tun gehabt. Ich habe einfach das Büro gemacht oder einen Termin vereinbart und solche Sachen.
Frauen, und jetzt komme ich langsam ein bisschen auf das Buch eigentlich, wo du, Charlie Bieler, in den letzten 2,5 Jahren mit anderen mitgeschafft hast. Frauen haben einen speziellen Stellenwert im Leben von Hans-Rudi Giger. Und eigentlich ist ja heute am Sonntag auch gerade noch Muttertag. Welche Rolle hat die Mutter gespielt von Hans-Rudi Giger?
Die Mutter von Hans-Rudi hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Sie war die, die einfach seine Arbeiten auch schon von ganz früh immer, sagen wir mal, vielleicht nicht immer verstanden hat, aber respektiert hat, bewundert hat. Und er hat einmal gesagt, also die erste Dinge hat ihn extrem also berührt, als er mal heimgekommen und ein Werk von ihm gekramt mit einem teuren Goldrahmen an der Wand hängen gesehen. Und das war natürlich das Werk von seiner Mama. Und eben, seine Mama war eine traumhafte Frau, humorvoll, liebenswürdig, also eine Schwiegermutter, wie man sie noch erträumen kann.
Hast du darum auch ein Kleid von ihr angehört, in dem Fall auch einen Oscar verleiht, dass du so ein Kleid von ihr getragen hast?
Damit sie auch ein bisschen dabei ist.
Ah, okay. Eine Thurgauerin war sie, eine schöne Frau, eine blonde Frau. Ist da geheiratet gewesen, mit dem Papa von Hans-Rudi Giger, der Apotheker war, Bündner, aber ursprünglich aus Basel. Was hat er ein bisschen von seinen Eltern grundsätzlich gesagt? Oder vielleicht auch zu einem Papa noch ein bisschen reinholen? Was hat er dort für eine Beziehung gehabt?
Ja, den Papa, den habe ich nicht kennengelernt. Der ist 1977 bereits gestorben. Aber ich glaube, sie haben ein gutes Verhältnis gehabt. Besonders, als er ein bisschen älter war und als er ein Bub war, vor allen Dingen. Zwischen ihnen hat es ein bisschen Querelen gegeben, weil er einfach nicht so hat wollen, wie der Papa hat wollen. Aber eben, er war dann doch stolz gewesen, als er dann ab und zu positive Sachen über den Hans-Rudi gehört hat. Stammtisch hat er dann damals gesagt. Also, er zeigt dann schon ein bisschen stolz auf seinen Sohn.
Und genau eigentlich auf diese Zeit, auf die frühen Jahre von Hans-Rudi Giger, die sind bis jetzt eigentlich nicht dokumentiert gewesen. Es gibt ja eine unglaubliche Anzahl Bücher über Biografie, über verschiedene Einblicke auf das Schaffenswert des Künstlers. Und jetzt schließt sich da ein bisschen der Kreis. Zum 10. Todestag haben wir jetzt das Buch gemacht, H.R. Giger, die frühen Jahre. Du, Charlie Bieler, bist da als erfahrener Buchmacher, der treibende Kraft gewesen. Und erwähnen muss ich noch jetzt auch, natürlich, ihr zwei sind dann in den 90er Jahren eben zusammengekommen. Nicht zuletzt wegen Hans-Rudi Giger und wegen der Idee eigentlich, dass du, Charlie, als Churer in der Fasnachtsvereinigung gewesen bist und dann gefunden hast, hey, jetzt könnte doch der Hans-Rudi Giger im 93 mal eine Fasnachtsplakette machen für uns, oder? Hast du so die Mia kennengelernt?
Es ist ja so, nicht ich hatte die Idee, um die Fasnachtsplakette zu machen, sondern ich war im Vorstand der ersten Fasnachtsvereinigung. Und dann hat irgendjemand von den 5 oder 6, die wir waren, gesagt, man könnte ja vom Hans-Rudi Giger eine Plakette machen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne ihn flüchtig, ich tue das organisieren. Und dann habe ich das organisiert. Und dann ist dann die Plakette Präsentation in der Gigerbar, die hat es damals schon gegeben. Und beim Vorgespräch mit dem Hans-Rudi zu der Plakettenpräsentation ist Mia auch mitgekommen. Wir haben zwar nur über das Wetter und über das Skifahren geredet, aber es hat dann gefunkt. Am anderen Tag sind wir schon zu Chur in ein Café gegangen und haben einander gegenseitig vorgeschwärmt, wie schön es ist, allein zu sein.
Wie lange haben wir das Schwärmen vom Alleinsein aufrecht gehalten?
So lange, bis ein Stapel Faxpapier leer ist. Jawohl, genau.
Ich war in Zürich daheim und wo wir uns dann getrennt haben, nachdem wir eben so eine Lobhudelei hatten über das Alleinsein, über das Single-Dasein, habe ich dann einen Fax vorgefunden daheim. Ich wünsche einer schönen Frau eine schöne Woche. Und dann hat mir im Fax natürlich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt antworten, oder? Und dann hat sie im Fax, also unsere beiden Faxers haben dann irgendwann einmal den Verdacht gehabt, dass zwischen uns etwas laufe. Weil sie im Fax hat mir im Fax erzählt, dass er singe unter der Dusche. Und so haben die beiden Faxer irgendwie einfach ein bisschen etwas ausgebracht, bevor das wir es eigentlich richtig realisiert haben.
Also hat man Lebensbeziehung angefangen in Zeiten vor E-Mail, WhatsApp und was es da noch alles gibt.
Ja, und wo dann das so richtig angefangen hat, wo Mia jedes Mal raufgekommen ist auf Chur. Am Anfang hat sie mir am Telefon gesagt, aber ich kann den nicht kochen. Und dann habe ich zu ihr zur Antwort gegeben, auch per Fax natürlich wieder, ich brauche keine Köchin, ich kann selber kochen.
Köstlich. Also der Bündner hat es dir irgendwie schon gehabt. Das ist bis heute geblieben.
Nicht nur der Bündner, sondern muss auch noch aus dem gleichen Quartier sein.
Ja, tatsächlich. Das habe ich so weit nicht einmal gedacht, aber es ist natürlich genau.
Aber eben, sie dürfen einfach nicht so geradeaus sein. Sie müssen schon irgendwie einfach ein bisschen... Meine Mutter hat einen schönen Ausdruck gehabt, und zwar für einen Künstler und ein bisschen närrischen hat sie dann ein Spönzel gesagt. Und eben, also meine Männer mussten immer ein bisschen spönzelhaft sein.
Ich habe bei mir in der Frage auch das genau aufgeschrieben. Deine Männer, also ein bisschen umtreibig müssen sie schon sein. Ich meine, ist der Charlie, ja, also über ein Pensionsalter drüber, nochmal so ein Buch gemacht. Eben, ein bisschen so Spönzel, sagst du? Ich sage, ja, so ein bisschen umtreibig.
Ja, umtreibig, eben Künstler und ein bisschen närrisch. Ja. Und der Charlie ist eigentlich auf seine Art auch ein Künstler.
Er ist so im Gespräch heute zum 10. Todestag von Hans-Rudi Giger am 12. Mai 2014. Ich rede mit dem Charlie Bieler und der Mia Bonzanigo. Und jetzt geht es ums Buch. Hans-Rudi Giger, die frühen Jahre 1940 bis 1962. Um es kurz zu machen. Die Fotos, die hier das erste Mal zu sehen sind, überhaupt, und das schließt wirklich auch einen Kreis von Dokumentationen, die es bis jetzt von Hans-Rudi Giger nicht gab, die haben wir gefunden auf dem Estrich in einem Haus zu Flims. Mia, du hast von Hans-Rudi das Haus geerbt. Könnt ihr euch noch erinnern an den Moment, wo das plötzlich da war? Ich meine, Charlie, du bist so ein bisschen Sammler und Archivar, oder? Hast du da sofort gewusst, was das für ein Schatz ist?
Am 16. Juli 2016 waren wir das Häuschen im Raum, weil wir das dann vermietet haben. Das war das Häuschen, das früher Hans-Rudi Giger gehört hat, und aber bereits seinem Vater und seinem Grossvater. Und es hat in unserem Schlafzimmer hier oben im zweiten Stock so eine Luke gehabt in der Decke. Und da habe ich gewusst, dort oben ist noch ein Estrich. Und dann habe ich einmal gedacht, jetzt gehe ich einfach einmal schauen, was dort oben ist. Der Estrich war nur etwa so hoch, dass man konnte auf den Knie über die Balkenlage hineingehen. Und eigentlich habe ich gedacht, ich treffe dort Mausengegel und Hinterlassenschaften von irgendwelchen Taxen oder weiss ich was. Und einen Haufen Staub. Und das war alles nicht so, sondern ich habe einen Haufen Kartonschachteln, so braune Kartonschachteln, die adressiert sind an Herr Dr. Giger, Steinbock Apotheke Chur. Und in dieser Kartonschachtel drin hat es Praline-Schachteln, wahrscheinlich von der Mutter Giger, von Melli Giger. Und in dieser Praline-Schachtel drin hat es dann negativ gehabt und auch Papierabzüge. Und es war für mich wie ein magischer Moment, als ich das gesehen habe. Weil es hat mich auf eine Art auch schockiert, weil ich habe das Buch, das ich vorher gemacht habe, habe ich gesagt, das ist definitiv das letzte Buch. Und als ich den Schatz hier oben gefunden habe, als ich dann durch die Schachteln runtergereicht habe, der Mia, und mir das ein bisschen neuer angeschaut habe, habe ich gesagt, ich komme nicht drum herum, noch einmal das letzte Buch machen. Aber ich muss sagen, mit dem Haufen Material, das ich dort oben gefunden habe, hätte ich 3 Giger-Bücher machen können.
So viel. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist wahnsinnig schön aufgeteilt. Also es sind viele Fotos. Ihr picken so wie einzelne Themen raus, zum Beispiel Anekdoten aus der Kindergartenzeit. Oder mit was hat der Hans-Rudi Giger gespielt als Kind? Denn das Thema ist auch Geisterbahn, der Storchengasse, der legendär war. Und jetzt auch finde ich schön, wie das Publikum findet. Oder auch das legendäre Schwarze Zimmer. Und dazu sind eben immer noch die Fotos beleidigt und ganz kurze Texte. Denn schön habe ich ja gefunden, dass Zeitzeugen noch zu reden, oder dass Zeitzeugen noch sich äussern können. Das sind so kurze Texte mit Leuten, so Jahrgang 40 vielleicht, auch ein bisschen mehr, die irgendwie eine Begegnung haben mit Hans-Rudi Giger. Und ein Satz ist mir hängen geblieben. Jemand hat gesagt, seine Ideen werden immer irgendwie extrem sein. Können ihr diesen Satz so stehen lassen?
Ja, ich glaube, die Person hat gemeint, seine Ideen werden einfach nicht irgendwie so einfach normal sein, sondern einfach der Sache näher kommen. Zum Beispiel, wie sind, man hat jetzt in der letzten Zeit, also es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen so im Sand versunken, aber die Transversale von Norden in Süden.
Swiss Tunneling.
Genau, genau.
Swiss Tunneling jetzt
geheißen. Genau, und er hat das schon lange irgendwie in einer Form von einem Pentagramm hat er das schon gezeichnet gehabt und hat das auch irgendwie schon als fast real angeschaut und hat gesagt, wenn man will, kann man das realisieren, oder? Und darum eben extrem, er hat auch irgendwie einfach so eine gewisse Gab zum Visionären.
Ist er seiner Zeit voraus gewesen? Das liest man auch etwa so in seinen Kommentaren über seine Kunst. Was denkst du, Charlie, ist er seiner Zeit voraus gewesen?
Das habe ich eigentlich erst später gemerkt und das ist eigentlich auch außerhalb vom Buch, weil es später war, in den 60er Jahren, hat er gesagt, wir müssen unser Verkehrsproblem lösen. Und zwar sollten die so Container in den Boden reinkommen, um die Strasse entlasten und diese Bahn entlasten. Und das wird heute, ist das bereits im Bau. Also es gibt eine Versuchsstrecke von Zürich weg Richtung Bern. Und das nennt sich Cargo Souterrain. Das ist genau in seine Idee umgesetzt. Einfach ein bisschen später, als was er sich hat. Aber er war ein Visionär gewesen, nicht nur in dem, wahrscheinlich auch in anderen Sachen.
Der Fund von diesen Bildern, der Blick auf die Kindheit, auf die Jugendzeit in Chur, wo ihr ihn ja beide, du ein bisschen, Charlie, aber du mich ja gar nicht erkannt hast, hat euch der eine Art auch etwas offenbart oder irgendwie so ein Aha-Erlebnis gemacht?
Mir nicht so, weil ich habe ja die Geschichten auch kennt. Ich habe nur keine Bilder dazu gehabt, aber ich habe natürlich auch von der Mama habe ich natürlich einen Haufen gewusst, was man auf der Fopa gemacht hat und so. Ich habe bei ihr auch ein paar Fotos gesehen von dieser Zeit. Ich habe einfach nicht so Haufen Bilder gehabt, aber ich habe die Situationen, also, und den Groove habe ich schon gekannt, wie es dort oben zu und her gegangen ist. Darum hat es mich nicht gross überrascht, also das Bild selber, sondern einfach die Menge an Bildern. Oder?
Wie ist das bei dir, Charlie? Hat die jetzt die Konfrontation mit diesen Bildern, die Beziehung zum Hans-Rudi, als wie verändert oder auch als wie geklärt gemacht?
Nein, eigentlich verändert nicht, aber ich habe ja Zeitzeugen, die ungefähr in seinem Jahrgang hatten, porträtiert, ganz kurz. Und jede hat ein bisschen etwas dazu gesagt. Und was mir einfach aufgefallen ist, der Hang, den er hatte, als Teenager schon, zu Waffen, zu Sprengstoff. Es hat ja, wenn das lässt, hinten dran, der Anhang mit den 42 Zeitzeugen, da hat sollte ich dir sagen, ja, das ist, der ist schon in der Kantonsschule, ist der mit einer Waffe, ist der in die Schule gegangen. Das ist damals scheinbar gegangen. Hat niemand etwas gesagt. Er hat im Keller in der Storchengasse 17 hat er rumgeschossen mit seinem Kollegen. Mit einem Kollegen, der dann leider auch einen schweren Unfall hatte im Keller, weil er mit Sprengstoff funktioniert hat. Und eine von den Zeitzeuginnen hat auch gesagt, wo ihr Bruder gestorben ist, hat sie eigentlich die Trauer und das, was einfach von ihrem Bruder alles zurückgeblieben ist, haben sie geräumt und was sie dort gefunden hat, ist eine Anleitung für eine Bombe, wo der Hans-Rudi mit ihrem Bruder zusammen hat wollen basteln. Also dort durch war er wirklich eine Ausnahme gewesen.
Auch kompromisslos und furchtlos.
Ja, also kompromisslos, wenn er hat immer gemacht, was er hat wollte. Und, aber ich habe lustigerweise bei ihm nie irgendwie eine aggressive, dass er etwas hätte wollen vernichten. Er hat das Büsi gehabt und das Büsi hat er abgöttisch geliebt. Und dass der Hans irgendetwas jemandem oder etwas hätte ich etwas zu leiten können, das ist absolut unmöglich. Oder? Ich glaube, er hat einfach die Freude, wenn es getatscht hat, wenn irgendwie etwas passiert ist mit dem, was er gemacht hat. Also Quintessenz war für ihn, glaube ich, maßgebend gewesen. Was passiert, wenn ich jetzt das und das mache?
Und das ist ja auch schön aufgefangen eigentlich im Buch. Mit Anfang oder mit Beendung von RS ist eigentlich der ganze Schiessmanie, sage ich jetzt einmal, oder die ganze Waffensammlerei eigentlich genau beendet gewesen. Ja, so Geschichten erfahrt man im Buch. H.R. Giger, die frühen Jahre. Es ist ein riesiger Schatz und es öffnet neue Welten, einen neuen Zugang auch zum Hans-Rudolf Giger. Wenn man so die, ein Foto ist ganz lustig, so er so in einer Gelte drin hockt. Und ich glaube, so eins hat einen Haufen von uns daheim, so ein Foto, wo sie irgend als 3-4-Jährige in so einer Planschbecke reingehockt haben. Und das macht ihn wahnsinnig nahbar und wirft da wirklich, ich habe jetzt gefunden, einen neuen Aspekt auf die Kunst von Hans-Rudi Giger. Noch kurzes Wort zum Buch, Charlie. 2,5 Jahre lang rund sind ihr dran gewesen und es ist ein Team dahinter. Wer ist da beteiligt gewesen?
Also am Anfang bin ich allein dran gewesen und dann ist langsam aber sicher dann Mia auch dazugekommen, weil sie hat dann angefangen zu kürzen, weil ich einfach zu lang bin gewesen. Und von Anfang an und schon bei meinen letzten zwei Büchern war der Walti Schmid dabei gewesen, der hat einfach Gestaltung gemacht. Und so sind wir das Dreierteam gewesen. Natürlich haben wir Zuträger gehabt, Leute, die mit Hans-Rudi zusammen geschafft haben. Oder der, der sein Archiv verwaltet, oder der Fotograf in Deutschland und so. Wir haben einfach immer können zurückgreifen und sagen, ja, weisst nicht nur das oder hast nicht nur diese Fotos oder diese Fotos. Aber das Schöne ist einfach, dass das Buch fängt an, im Jahr von seiner Geburt, wo er da oben auf Flims Foppen im Liegestuhl ist, als Baby, bis dort, wo er auf Zürich geht, im 1962. Und von dort weg gibt es 100 Bücher. Aber wir haben jetzt hier eine Lücke gefüllt. Seine Vita ist jetzt mit diesem Buch vollständig.
Und das Buch ist eigentlich auch so über alles drüber, über das ganze Gedenkjahr für den Hans-Rudi Giger. Da gibt es verschiedene Ausstellungen. Und der nächste eigentlich geht dann am 16. Mai in der Stadtgalerie Chur. Da den Hans-Rudi Giger und die Stadt Chur auch ganz eine spannende Beziehung. Es gibt noch wahnsinnig viel zu schwätzen. Und es freut mich extrem, dass ich einfach auch mit Leuten reden kann, die Hans-Rudi kennt, haben. Mia Bonzanigo und Charlie Bieler. Herzlichen Dank für das Gespräch über den Hans-Rudi Giger. Am Mikrofon Katharina Balzer.
RSO im Gespräch.